Redispatch.
Also was mich an dem Thema begeistert, ist, dass es so ein bisschen wie Free Jazz hören ist. Erst hört man lauter disharmonische Klänge und wenn der Knoten dann geplatzt ist und man es versteht, dann ist es einfach nur noch nice.
Für mich persönlich ist der Knüller, glaube ich, dass die Leute jetzt einfach in die Umsetzung gehen. Also, dass die Konzepte, die wir erstellt haben, dass die in die Umsetzung gehen, dass wir also so viele Förderanträge wie vorher nie gestellt haben und stellen aktuell, und dass da jetzt wirklich was passiert bei den Unternehmen und dass das, was wir machen, nicht nur für die Schublade ist, sondern dass wir da jetzt wirklich vorankommen.
Das heißt, die ganze Energiewende wird eigentlich ohne eine Infrastrukturwende nicht funktionieren. Um das auch mal so ein bisschen positiv zu konnotieren, für die Infrastrukturwende gilt so ein Stück weit frei nach Oscar Wilde, alles ist gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es halt noch nicht fertig.
Technologisch ist Wasserstoff angekommen. Die geplanten Größenordnungen und die Geschwindigkeit erinnert tatsächlich an die Photovoltaik von vor ein paar Jahren. Die spannenden Fragen, die sich dadurch natürlich ergeben, beziehen sich eher auf die Skalierung der Produktionskapazitäten und die Systemintegration, und da wird sich jede Menge tun die nächsten Monate und Jahre.
Also meinst du, wir werden positiv überrascht?
Yes.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin der Philipp Hench.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in Energiewirtschaft und Klimapolitik. So, wir sind in der Sommerpause und wir haben eine kleine Folge entworfen, in der wir uns gedacht haben, dass wir ein bisschen was von unserem Hintergrund erzählen. Dafür haben wir 4 Kolleginnen eingeladen und Kollegen, die alle mit uns in derselben Institution arbeiten. Diese Institution möchten wir vorstellen, da wir eben auch beide hier arbeiten. Wir sind durch diese Institution beide in die Energiewirtschaft eingetaucht. Serafin ein bisschen früher als ich, aber nichtsdestotrotz haben hier beide angefangen und diskutieren hier eben mit Kollegen, mit Partnern und mit Kunden über die aktuellen Geschehnisse und nehmen hier sehr viel mit.
Genau, wir werden heute wirklich nur einen kleinen Einblick geben. Die FFI selbst ist bereits 1949 als gemeinnütziger Verein gegründet worden und hat sich von Anfang an der ganzheitlichen Systemanalyse verschrieben im Bereich der Energiewirtschaft, Energietechnik. Und wir haben Mitglieder aus der Energiewirtschaft, aber auch grundsätzlich aus der Industrie, Verbände, Rechtsanwaltskanzleien, also gut über 50 kooperative Mitglieder, die uns hier unterstützen in unserer Arbeit. Wir haben nochmal gut über 50 persönliche Mitglieder, teilweise ehemalige Mitarbeiter oder einfach Projektpartner, die dann persönlich sagen, hey, ihr macht gute Arbeit, da werde ich Mitglied an der FFE. Wir haben zudem noch eine Tochter gegründet, die FFE GmbH, um hier auch wirklich die Forschungsergebnisse, die wir in großen geförderten Projekten erzielen, auch sozusagen weiter in die Anwendung zu bringen, hier auch wirklich praxisorientierte Projekte zu machen, in der Industrie, in den Kommunen wirklich Energieaudits durchzuführen, Wärmekonzepte zu erstellen. Und hier haben wir einfach dieses Wechselspiel etabliert zwischen Forschung und Praxis, dass wir wirklich hier Dinge erforschen und dann auch wiederum Beratungsprojekte machen, wie wir immer sagen, wissenschaftsbasierte Beratung, und auch die entsprechenden Fragestellungen in der Praxis einsammeln, die wir dann versuchen wieder mit wissenschaftlichen Methoden zu beantworten. Aktuell sind wir circa, ich glaube, 65 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Projektingenieuren, also ein großes Team plus natürlich ein bisschen Verwaltung, Geschäftsführung und viele, viele Studierende, die uns hier in unserer Arbeit unterstützen, die Masterarbeiten bei uns schreiben, die Praktika machen, so dass wir wirklich ein schlagkräftiges Team haben, um hier sowohl in der Breite als auch in der Tiefe die wichtigsten Fragen abdecken zu können.
Wir werden in der Folge nicht alle Themenfelder abdecken, aber falls euch interessiert, was die FFE in der Gesamtheit tut, könnt ihr gerne mal auf der Webseite ffe.de vorbeischauen. Da findet ihr alle Themenfelder. Die Gäste, die heute kommen, also die Kolleginnen, die haben ihre Spezialgebiete mitgebracht. Das ist zum einen der Dr. Andrej Guminski, Geschäftsführer der FFE. Er hat sein Spezialgebiet Energiewende in der Industrie mitgebracht. Als zweites haben wir Dr. Anna Gruber, Geschäftsführerin der FFE. Sie kümmert sich vor allem um die praktischen Projekte in der direkten Umsetzung. Sie hat die Themen Effizienz und Suffizienz mitgebracht. Als drittes haben wir Simon Köppel, noch nicht Doktor, aber die Dissertation ist eingereicht. Er ist Leiter des Themenfelds Reallabor und Elektromobilität. Mit ihm besprechen wir den Energieträgerwechsel auf Strom und die Auswirkungen, die es auf die Infrastruktur hat. Und als letztes schließt Simon Pichelmeier. Er ist Leiter des Themenfelds Wasserstoff und synthetische Energieträger. Er schließt ab mit dem Energieträgerwechsel auf Wasserstoff, warum wir so viel über Wasserstoff reden, was die Bedeutung dessen ist. In diesen Feldern kratzen wir nur an der Oberfläche. Wir werden versuchen, wirklich in jedem Themenfeld was herauszuarbeiten, was man mitnehmen kann. Aber wir haben uns für jedes Themenfeld ungefähr 10 Minuten Zeit genommen. Vielleicht machen wir dann im kommenden Folgen nochmal Deep Dives in die einzelnen Felder hinein. Dr. André Gominski, Geschäftsführer der FFE. Schön. Als erstes haben wir den André da. Schön, dass du da bist. Du bist seit 2013 an der FFE und seit letztem Jahr Geschäftsführer. Dein Thema ist die industrielle Energiewende. Darüber hast du auch deine Dissertation geschrieben. Was begeistert dich an dem Thema und warum bist du so lange an diesem Thema geblieben?
Also was mich an dem Thema begeistert, ist, dass es so ein bisschen wie Free Jazz hören ist. Erst hört man lauter disharmonische Klänge und wenn der Knoten dann geplatzt ist und man es versteht, dann ist es einfach nur noch nice. Und das ist in der Industrieforschung eigentlich auch so. Erst hat man viele heterogene Prozesse und alles mögliche, was man verstehen muss. Aber sobald man mal drin ist und sich eingegroovt hat, ist es eigentlich ein sehr schönes Forschungsfeld, in dem es auch noch viele ungeklärte und offene Fragen gibt. Deswegen bin ich nach wie vor dabei und bleibe auch dabei.
Dann wollen wir mal schauen, ob in den paar Minuten, die wir uns heute geben, der Knoten platzt. Also mal rein ins Inhaltliche. Welche Bedeutung hat denn nun der Sektor Industrie für das Gelingen der Energiewende?
Also klar ist, genau wie in den anderen Sektoren müssen wir natürlich klimaneutral werden in der Industrie. Was die Bedeutung anbelangt, kann man sich ein paar Zahlen ansehen. Also 30% der globalen Treibhausgasemissionen nach Verursacherprinzip bilanziert sind auf den Industriesektor zurückzuführen. Das ist also ein ganz schöner Brocken. Wenn wir uns jetzt die EU und Deutschland anschauen, von den Emissionen, die die Industrie direkt ausstößt, sind es auch 20%. Und wenn wir uns die Verbrauchssicht anschauen, ist die Industrie in Deutschland ungefähr beim Drittel knapp 30% der Endenergie. Das heißt auch dort ein sehr hoher Anteil. Die Bedeutung kommt aber eigentlich daher, dass es unglaublich komplex ist, sich das Thema Energiewende in der Industrie anzuschauen und herauszufinden, wie können wir eigentlich die Treibhausgase dort reduzieren und auf Netto Null bringen. Und das liegt einfach daran, dass wir extrem viele Einflussfaktoren haben. Es ist politisch ein gesellschaftliches Thema natürlich, weil Arbeitsplätze dranhängen, weil Wirtschaftsleistung dranhängt. Es ist technisch unglaublich kompliziert und natürlich regulatorisch und so weiter hängen da auch viele Dinge mit dran. Dann wechselwirken diese Faktoren immer noch untereinander, allein auch die technischen Lösungen. Wir haben das Problem, dass wir lauter intransparente Daten haben, weil natürlich auch viel geheim gehalten werden muss oder soll aus Industriesicht. Der Sektor hat an sich eine unglaublich hohe Dynamik, weil wir einfach in einer freien Marktwirtschaft sind. Das heißt, auch ohne Transformation aus Energiewende-Sicht ist es schon extrem dynamisches Feld. Und letztendlich auch, wenn wir uns die Transformation angucken, haben wir nicht immer nur die Lösung, auf die wir uns stürzen für den einen oder anderen Prozess, sondern sind es auch immer viele verschiedene Lösungen, die zur Verfügung stehen. Und aus diesem Gemenge irgendwo einen Pfad zu finden, einen Konsens auch zu finden, ist sehr herausfordernd und deswegen hat der Sektor eine sehr hohe Bedeutung aus meiner Sicht für das Gelingen der Energiewende.
Und viele Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, waren jetzt ein bisschen so aus der Beraterperspektive, aus der wissenschaftlichen Sicht, diese Datenverfügbarkeit, die Komplexität des Gesamtsektors. Das hört sich ja dann auch erstmal schwierig an, dass es klappt, aber ich meine, wenn man dann wieder runtergeht auf Akteurssicht, auf den Einzelstandort, ist es für den Einzelnen auch so komplex in der Umsetzung oder nur für den, der draufschaut? Und wenn wir jetzt auf die Einzelperspektive schauen, was sind denn dann tatsächlich die Stellhebel, um es jetzt vielleicht nochmal für den Hörer ein bisschen verständlicher zu machen, wo angegriffen werden muss.
Also ich denke, auf der Akteursebene darf man es auch nicht runterspielen, diese Komplexität. Ich glaube vor allem, es braucht halt eine gigantische Aktivierungsenergie. Prozesse, die seit knapp einem Jahrhundert etabliert und optimiert sind, jetzt grundlegend zu transformieren. Das heißt, wenn wir es vielleicht systemisch noch komplizierter und komplexer darstellen können, ist auch super, super schwierig für den einzelnen Akteur, sich da im globalen Wettbewerb dieser Transformation zu widmen. Und wenn wir jetzt mal technisch drauf schauen, also was sind so ungefähr die Stellhebel, die wir betätigen müssen, auch für das einzelne Industrieunternehmen oder Stellhebel, die wir tätigen können, fällt natürlich zuerst die Energieeffizienz ein, vielleicht nochmal besonders in der Industrie, weil Energieeffizienz ja in allen Sektoren eine Rolle spielt, dass wir auch hier Richtung Materialeffizienz blicken können als Maßnahme zur Treibhausgasverminderung.
Kannst du da ein Beispiel geben, dass man sich vorstellen kann, was jetzt da Materialeffizienz ist?
Also Materialeffizienz wäre jetzt zum Beispiel, wir versuchen andere Bauweisen einzuführen, weniger Beton-Zement zu verwenden, um Häuser zu bauen und somit eben das Material effizienter dort zu nutzen an der Stelle. Und weitere Möglichkeiten wären jetzt zum Beispiel noch, wenn wir drüber nachdenken, eben Energieträgerwechsel durchzuführen, ist auch in allen Sektoren Thema. Hier geht es aber konkret dann darum, Wasserstoff und Direktstrom in industriellen Prozessen zu nutzen, die vielleicht jetzt bis dato mit einer offenen Flamme gearbeitet haben und jetzt in Zukunft aber ihre Wärme induktiv bereitstellen müssen. Das heißt, da verändert sich schon mal grundlegend was. Und was vielleicht auch noch gegenüber anderen Sektoren spannend ist, ist das Thema Carbon Capture and Storage. Oder Carbon Capture and Usage, das heißt die Abscheidung von CO2 und dann entweder Nutzung oder Speicherung, die ja jetzt mal für Haushalte und Verkehr erstmal nicht so relevant erscheint. Das ist ein Riesenthema und in manchen Bereichen wie der Zementindustrie unausweichlich aus aktueller Sicht, um die Emissionen auf Null zu bringen.
Warum ist das jetzt nur ein Thema in der Industrie? Also hört sich ja erstmal grundsätzlich gut an.
Also wir haben einfach das Thema, dass wir eigentlich hier große Punktquellen brauchen, die Emissionen ausstoßen. Denkbar sind auch Kraftwerke tatsächlich, aber da gab es ja auch aus Akzeptanzgründen viele Probleme mit dem Thema CC im Energiebereitstellungssektor. Aber deswegen ist es zum Beispiel jetzt nicht relevant, eine Abscheidung hinten an einen Auspuff im Straßenverkehr anzupflanzen, weil wir einfach eine sehr kleine Punktquelle dann nur haben, bräuchten sehr viele Anlagen, wir müssten es irgendwie abtransportieren, sammeln, was auch immer, ist einfach sinnvoller bei großen Industrieanlagen, einer Stahlproduktion, einer Zementproduktion etc. Ja, und letztlich der Punkt, der in der Industrie noch nicht so stark diskutiert wird, aber sehr stark auch noch kommen könnte, wäre Suffizienz. Das heißt, ich habe weniger Output und dadurch weniger Energieeinsatz in Emissionen. Und ist natürlich ein ungeliebtes Kind in der Industrie, weil weniger Produktion, weniger Wirtschaftsleistung am Ende des Tages bedeutet. Aber vielleicht müssen wir uns auch damit in Zukunft näher auseinandersetzen.
Wie sind in den letzten Jahren gelaufen und wie erfolgreich war die industrielle Energiewende?
Also wir haben seit 1990 in Deutschland ungefähr 40% Treibhausgasreduktion in der Industrie. Das heißt, durch Corona-Effekt haben wir natürlich auch das 2020-Ziel in der Industrie erreicht. Das ist aber alles getrieben eigentlich durch Effizienzfortschritte, die vor allen Dingen auch aufgrund von Kostenoptimierung in der Industrie passiert sind. Und wenn man jetzt anschaut, was wir noch tun müssen in Zukunft, dann ist es einfach auch so, dass viele von diesen Game-Changer-Maßnahmen auf der Technologieseite noch in Kinderschuhen stecken und da noch nichts von umgesetzt wurde. Das heißt, in dem Bereich, den wir brauchen, um neutral zu werden, ist noch sehr, sehr wenig bis gar nichts passiert.
Also die großen Würfe kommen jetzt erst noch oder sollen jetzt erst noch kommen.
Genau, wir hören ja eigentlich am laufenden Band von Erfolgsmeldungen diverser Unternehmen, die jetzt anfangen zu investieren aus der Stahlbranche. Und die Hoffnung ist natürlich, dass sich das durch die Industrie durchzieht und das Ganze an Fahrt gewinnt.
Und wie blickst du in die Zukunft?
Ich denke mir, ich bin heute 31 und wenn wir die EU-Ziele anschauen, dann haben wir noch 28 Jahre Zeit, die Ziele zu erreichen. Ich fände es schön, mit einer erfolgreichen Energiewende in der Industrie dann in Rente zu gehen, wenn ich 59 bin. Deswegen, ich bin positiv gestimmt.
Ja, sehr schön. wenn du in Bayern bleibst, vielleicht schaffst du es ja dann schon 5 Jahre früher. Die Daumen sind dir zu drücken. Vielleicht zum Abschluss. Als ich an der FFE angefangen habe, durfte ich damals noch den ehemaligen wissenschaftlichen Leiter, Professor Helmut Schäfer, kennenlernen. Und er hat in guter alter Tradition immer am Ende nach dem Knüller gefragt. Also wenn du jetzt auf dein Forschungsgebiet, auf deine Erfahrungen der letzten Jahre der wissenschaftsbasierten Beratung schaust, hast du irgendwie einen kleinen Knüller mitgebracht?
Also der Knüller ist auf jeden Fall, dass die Industrie vom Bremser für die Transformation zum Treiber der Transformation geworden ist.
Ja, dann herzlichen Dank, André. Viel Erfolg mit deiner Arbeit, mit der industriellen Energiewende. Und ich bin mir sicher, dass wir bestimmt uns nochmal zusammensetzen werden, um wirklich mal ein bisschen tiefer in den doch recht komplexen Sektor zu schauen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gern wieder.
Doktorin Anna Gruber, Geschäftsführerin der FFE.
Schön, Anna. Cool, dass du da bist. Du bist Geschäftsführerin und betreust die Geschäftsbereiche Industrie und Wärme. Da hast du zwei Leiter unter dir, den Michi und die Britta. Das heißt aber auch, dass du schon durch einige Maschinen durchgekrochen bist. Wie viele waren das und warum tust du es immer noch?
Also ich habe vorher nochmal nachgeschaut. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich glaube, es sind deutlich über 150 Betriebe gewesen. Vielleicht sind es mittlerweile an die 200, ich weiß es nicht mehr. Warum ich das immer noch mache? Also als allererstes, ich glaube, weil es mir einfach Spaß macht. Weil ich einfach Lust darauf habe, mit den Unternehmen nochmal in die Details zu gehen, mit ihnen zu diskutieren, was Effizienz bedeuten kann, wo sie hin können, was sie erreichen können an Potenzialen. Es sind vielleicht ihnen noch ein bisschen Hilfestellung zu geben, was, wenn es komplexer wird.
Was sind die Themen, die du da besprichst? Also wir hatten gerade einen anderen hier, der hat uns gesagt, einer der 5 großen Stellhebel sind Effizienz und der andere sind Suffizienzmaßnahmen. Gehst du hin und sagst, okay, hier könnt ihr was einsparen und hier könnt ihr weniger verbrauchen?
Ja, also im Großen und Ganzen ist es wirklich so. Wir versuchen ganz viel erstmal zu reduzieren, also Suffizienz. Also wirklich erstmal den Bedarf nach unten zu senken und sich mal zu überlegen, brauche ich das überhaupt? Also muss ich da klimatisieren, muss ich da dieses Temperaturniveau halten? Oder geht es auch mit geringerem Temperaturniveau? Vielleicht muss ich den Prozess gar nicht so betreiben oder kann teilweise abschalten? Und dann geht es natürlich darum, das Ganze effizienter zu machen, also weniger Aufwand reinzustecken bei gleichem Nutzen. Ja, und da geht es wirklich in alle Bereiche. Also wir gehen immer ganzheitlich ran, also wir wollen immer eine ganzheitliche Analyse machen. Das heißt, also auf der elektrischen Seite, auf der thermischen Seite uns alles anschauen. Also ob es jetzt Wärme ist, Kälte, Druckluft, Prozesse. Also es kann alles dabei sein, aber es muss eigentlich auch alles dabei sein, um wirklich optimal die Effizienz zu steigern.
Das sind ja jetzt doch relativ klare eigentlich Beratungsprojekte. Also genau, es ist jetzt vielleicht jetzt nicht so wissenschaftlich. Wir hatten gerade auch so über diesen wissenschaftlichen Blick geschaut, aber wir machen ja immer diesen wissenschaftsbasierten Ansatz. Inwiefern kannst du dann bei diesen Konzepten, die du ausarbeitest, für die Industrieunternehmen denn kreativ werden? Oder ist es jedes Mal eine Lösung von der Stange dann?
Es ist nie eine Lösung von der Stange. Es ist immer individuell, weil die Industrie einfach so individuell ist. Also es gibt halt keinen Betrieb, der ist wie der andere. Wir müssen immer auf dem aufbauen, was vor Ort vorhanden ist. Das heißt, es sind immer unterschiedliche Daten, es sind unterschiedliche Prozesse. Also es gibt halt nicht die zwei gleichen Betriebe und deswegen ist es immer individuell. Aber wir können halt, wenn wir dann diese Konzepte erstellen, auf dem aufbauen, was die Kollegen halt mehr aus der Modellierung erstellen. Also beispielsweise, wenn es um Konzepte geht, wenn wir uns überlegen, welche Technologien sind zukünftig geeignet, also was kommt wann, welche Technologie, welche Energieträger stehen wann zur Verfügung. Also das können wir einbauen aus der Theorie und dann können wir aber wieder zurückgeben, was kann funktionieren jetzt in der Praxis und was kann nicht funktionieren oder was kommt vielleicht später, früher, also wo hakt es vielleicht bei der Industrie selber in der Umsetzung.
Okay, also das heißt sozusagen Bestandsaufnahme, klassische Effizienzpotenziale beschreiben, sage ich mal, ist komplex, weil jedes Mal anders, aber wenn das Ganze sozusagen Richtung Transformationskonzept geht, zukunftssicher gestaltet wird, da nützen euch dann wiederum die Erkenntnisse, die wir in unseren wissenschaftlichen Projekten machen sozusagen, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, welche Entscheidungen langfristig tragbar sind.
Genau, also wir nutzen beispielsweise Thema Wasserstoff. Also ich glaube, da müssen wir einfach mal das Ganze nochmal einordnen. Also wir sehen jetzt halt nicht den Wasserstoff, der in 2 Jahren bei jedem Betrieb vor Ort geliefert wird. Das funktioniert halt einfach so nicht. Und das merken die Unternehmen halt auch mittlerweile. Vor ein paar Jahren war es wirklich so, dass alle auf dieses Thema gesetzt haben. Und jetzt ist es wirklich bei vielen angekommen. Die überlegen sich jetzt alternative Lösungen. Und da unterstützen wir sie dann halt wieder in der Praxis, nutzen aber halt die wissenschaftlichen Erkenntnisse wieder und können dann ein bisschen besser einordnen, wann was vielleicht zur Verfügung stehen könnte und auf was jetzt die Betriebe jetzt setzen können und vielleicht dann später nochmal umswitchen müssen. Kann ja auch sein.
Also jetzt ist der Druck hoch, aktiv zu werden. Und als Lösung wird von der Wissenschaft zum Beispiel Wasserstofftechnologien angeboten, aber in der Praxis ist es noch nicht da, also noch zu teuer. Deswegen werden jetzt die Lösungen auch woanders gesucht.
Wasserstoff wird halt einfach erstmal kurzfristig nicht überall verfügbar sein, das ist das Problem. Und Wasserstoff wird auch sicher nicht in allen Bereichen die Lösung sein, also eher für die hohen Temperaturniveaus, wo es wirklich keine Alternativen gibt. Für die geringen Temperaturniveaus haben wir, glaube ich, genügend Alternativen, die auch technisch ausgereift sind. Und wir haben aber auch Branchen, die haben noch nicht die Lösung. Die experimentieren mit Wasserstoff, aber es funktioniert halt noch nicht überall, muss man ehrlich sagen. Also die probieren auch elektrisch, aber es funktioniert beides nicht.
Ja, da haben wir gleich auch nochmal den Kollegen vom Wasserstoff da. Simon, sind wir gespannt, was er dazu sagt.
Genau, aber ich denke, Efficiency first, so heißt es ja immer so schön. Deswegen vielleicht hier nochmal mit deiner Erfahrung von deinen ungefähr 200 Unternehmen, die du sozusagen analysiert hast. Wie viel Potenzial steckt denn noch in Effizienzmaßnahmen? Man hört ja immer auch, dass schon sehr viel passiert ist. In einem anderen Interview mit André wurde auch aufgezeigt, dass die Emissionsreduktionen seit 1990 größtenteils auf Hebung von Effizienzpotenzialen fußt. Was steckt noch drin?
Deutlich mehr als alle denken, würde ich jetzt sagen. Also wenn man sich anschaut vor Ort, was noch an Potenzial vorhanden ist, dann ist es definitiv deutlich mehr als alle in der Wissenschaft ausweisen. Hat damit zu tun, dass wir immer nur einen begrenzten Teil halt umsetzen können, weil viel zu wenig Personal zur Verfügung steht und auch viel zu wenig Budget. Also es müsste viel mehr Leute geben, die sich vor Ort drum kümmern. Und wenn man ganz ehrlich ist, es gibt auch einiges an Potenzial, das einfach umsetzbar wäre mit geringen Investitionen, also so steuerungstechnische Maßnahmen. Abschalten, reduzieren, lauter solche Sachen. Also beispielsweise bei Lüftungsanlagen. Da gibt es so viele Stellhebel, die man noch betätigen kann, die aber keiner betätigt, weil keiner Zeit hat. Und also mein Bauchgefühl, 10-20% pro Betrieb sind sicher noch drin, mit Ausnahme der Energieintensiven. Die sind wirklich wahrscheinlich nur noch im einstelligen Bereich. Aber alle anderen müssten sich, glaube ich, mehr trauen. Also es gibt Betriebe, die haben sich sehr viel getraut und die haben innerhalb von ein paar Jahren 20% im Schnitt erreicht. Also deswegen glaube ich, dass da viel mehr drin ist.
Was ist deine persönliche Erfahrung mit den Kollegen vor Ort in den Unternehmen, die Energiemanager? Brennen die für die Sache? Wollen die Sachen umsetzen? Fehlen ihnen Ressourcen oder wie ist da so die Mentalität, die Stimmung vor allem momentan?
Also es sind ganz, ganz viele sehr motivierte Leute. Das muss man wirklich sagen. Also die haben wirklich gute Ideen, aber ihnen fehlt es vor allem an der Zeit. Und es würde gut tun, wenn die noch mehr Unterstützung hätten, also mehr Personal unter sich hätten, die dann in der Umsetzung unterstützen können. Weil es sind viele, die allein auf weiter Flur sind oder halt einfach viel zu wenig Zeit haben. Und man könnte da viel mehr reißen. Aber ich glaube, das Schöne ist, dass halt viele von denen so positiv gestimmt sind, dass sie sich einfach, sie beschäftigen sich immer wieder damit und motivieren halt immer wieder die anderen Leute auch, die reißen viele mit. Aber man kann halt auch das Gegenteil sehen und manche sind halt dann wirklich auch demotiviert, wenn es nicht funktioniert oder wenn halt nichts vorwärts geht. Und deswegen müssen wir sie da unbedingt unterstützen und von extern einfach da helfen, wo sie vielleicht nicht mehr die Chance haben oder wo sie einfach stehen bleiben.
Gut, zum Schluss auch an dich die Frage, Anna, du kennst sie von unserem ehemaligen wissenschaftlichen Leiter, Professor Helmut Schäfer. Was ist der Knüller? Ich meine, hast du uns heute aus deiner Arbeit in den Unternehmen vielleicht irgendeinen kleinen Knüller mitgebracht?
Für mich persönlich ist der Knüller, glaube ich, dass die Leute jetzt einfach in die Umsetzung gehen. Also, dass die Konzepte, die wir erstellt haben, dass die in die Umsetzung gehen, dass wir also so viele Förderanträge wie vorher nie gestellt haben und stellen aktuell, und dass da jetzt wirklich was passiert bei den Unternehmen und dass das, was wir machen, nicht nur für die Schublade ist, sondern dass wir da jetzt wirklich vorankommen.
Das macht Hoffnung. Das vielen Dank, Anna.
Danke euch.
Schön, dass du da warst. Simon Köppel, Leiter des Themenfelds Reallabore und Elektromobilität. Gut, als drittes haben wir nicht da, Simon. Schön, dass du da bist. Als erstes war André da. Mit ihm haben wir zusammen über die Energiewende in der Industrie gesprochen. Er hat uns schon gesagt, dass die wesentlichen Stellschrauben Suffizienz, Effizienz, Energieträgerwechsel und dann auch CO2-Abscheidung ist. Jetzt war gerade die Anna da. Mit der haben wir schon über die Suffizienz und Effizienz geredet. Und mit dir wollen wir jetzt über den Strom reden, über die Strome, Infrastrukturentwicklung. Aber du selbst bist der Leiter der Mobilität und Reallabore. Wie kommt es, dass wir jetzt mit dir über die Stromnetze sprechen und was auch vielleicht mal zu klären wäre, was sind überhaupt Reallabore?
Reallabore sind ein gern gewählter Begriff derzeit in der Energieforschung. Ursprünglich kommen die aus der Nachhaltigkeitsforschung. Da gibt es eine schöne Definition von Uwe Schneidewind, der sie mal bezeichnet hat als transdisziplinäre Forschung in realen Umfeldern. Das passt auch ziemlich gut zu dem ursprünglichen englischen Begriff, der vom MIT mal geprägt wurde. Die haben ja mal von diesen Living Labs gesprochen. Und ein Living Lab ist, wie der Name schon sagt, letztendlich ein Laboraufbau in Wohnumgebungen, der dort integriert worden ist und wo letztendlich Wissen generiert worden ist und Forschung gemacht worden ist, zusammen mit der Zivilgesellschaft. Also da sind dann gleich so fancy Begriffe wie Citizen Science und Co-Creation, Co-Design letztendlich mit dabei. Jetzt im Kontext der Energiewende verstehen wir Reallabore ein bisschen anders. Da sind Reallabore praktisch die Brücke zwischen der angewandten Forschung und dem wirtschaftlich skalierten Betrieb. Das heißt, ich nehme als Basis ein Konzept, eine Technologie, das prinzipiell funktioniert, da weiß ich, das passt schon halbwegs und will es jetzt im systemischen Kontext hochskalieren. Und in diesen Reallaboren erprobe ich letztendlich genau diese Hochskalierung, treibe die voran, leite notwendige Anpassungen in der Regulierung ab und mache mir natürlich auch Gedanken über meine Geschäftsmodelle. Und damit ist man letztendlich in Reallaboren gerade, glaube ich, gut aufgehoben bei ganz vielen Technologien, die wir gerade für die Energiewende letztendlich brauchen.
Kannst du ein Beispiel geben für ein Reallabor? Haben wir da gerade eins?
Es gibt viele Reallabore im Wasserstoffkontext. Da, glaube ich, macht sie ja auch noch eine Folge dazu. Aber so die Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur ist, glaube ich, so ein klassisches Reallabor. Oder auch die Netzintegration der Elektromobilität, wie unser Projekt Unit E, ist auch, glaube ich, so von dem Verständnis her ein klassisches Reallabor. Ich weiß, das Konzept funktioniert, die Technologie funktioniert, aber wie es jetzt im systemischen Zusammenspiel, wie die systemische Innovation ist, welche Geschäftsmodelle sich ergeben, was die Akteure machen müssen, das ist dann letztendlich die Reallabor-Komponente. Genau, wie komme jetzt ich dazu? Ich bin akademisch eigentlich groß geworden mit der Analyse von Stromnetzen und deren Optimierung, habe aber dann recht schnell gemerkt, dass mir der rein systemisch-wissenschaftliche Blick nicht ganz reicht, sondern dass ich super viel Spaß hatte an diesem Transformationsprozess. Also wie komme ich vom Status quo dann auch hin zu einem, jetzt im Kontext der Stromnetze zum Beispiel, einem Netz, das für die Klimaneutralität letztendlich geeignet ist. Und da ist man natürlich dann ganz schnell drin in der Welt der Akteure, die dabei beteiligt sind, ob das jetzt die Stromnetzbetreiber sind oder die Komponentenhersteller. Und das ist natürlich dann genau die Spielwiese, die man mit Reallaboren bespielt. Das heißt, ich mache mich auf die Suche nach systemischen Innovationen und gestalte aber die konkreten Handlungsoptionen für alle beteiligten Akteure ab. Und das ist das, was ich im Moment mache und was mir sehr, sehr viel Spaß macht.
Ja, freut uns, dass du da bist. Genau, ich glaube, Reallabore passt ja auch einfach wunderbar zur FFE, an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis, wo wir sozusagen versuchen, unsere Erkenntnisse irgendwie in die Praxis zu bringen. Du bist Netzexperte, genau, und wenn wir jetzt in all unsere Szenarien reinschauen, sehen wir ja immer Unmengen an Photovoltaik und Windkraft. Also das ist einfach die Stütze der Zukunft, einfach um Prozesse, Verbräuche direkt zu elektrifizieren oder indirekt dann über das Thema Wasserstoff. Und wir haben da schön unsere GIS-Modelle, verteilen das Ganze über ganz Europa. Und wir wissen aber beide, irgendwie muss das Ganze von A nach B kommen und deswegen reden wir heute eben mit dir auch über die Infrastruktur und deswegen gleich zum Einstieg, ja, ist die bestehende Infrastruktur dafür geeignet, was wir da als Mammutprojekt vorhaben?
Ganz kurze Antwort, Stand jetzt natürlich nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. weil wir haben ja in Deutschland knapp 900 Stromnetzbetreiber und über 700 Gasnetzbetreiber, die sich darum kümmern oder per gesetzlichem Auftrag darum kümmern müssen. Jetzt aber mal im Ernst, also wenn wir konkret Richtung Stromnetze schauen, die erste Stromleitung ist gebaut worden, kennen wir hier in München, Oskar von Miller 1882 zur Beleuchtung des Glaspalastes damals. Seitdem sind in Deutschland gut 1,8 Millionen Kilometer Stromnetze dazugekommen. Stromnetze liegen auch tatsächlich immer sehr lange in der Erde. Das ist ja bei Infrastruktur häufig so, dass wenn die mal verbuddelt sind, dann bleiben die meistens relativ lange. Und wenn man sich dann so die verschiedenen Zeiten anschaut, in den verschiedenen Jahrzehnten sind natürlich Stromnetze immer für unterschiedliche Aufgaben gebaut worden. Und die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, was wir jetzt mit der Energiewende letztendlich vorhaben, mit dem massiven Ausbau von Wind und PV, damit ändern sich natürlich die Anforderungen an das Stromnetz fundamental. Ich brauche ein ganz anderes Stromnetz, das Offshore-Wind nach Bayern bringt, wie wenn ich München aus dem Kohlekraftwerk im Münchner Nordosten letztendlich versorge. Und da habe ich letztendlich einen massiven Umbau vor der Brust. Das heißt, die ganze Energiewende wird eigentlich ohne eine Infrastrukturwende nicht funktionieren. Um es jetzt auch mal so ein bisschen positiv zu konnotieren, für die Infrastrukturwende gilt so ein Stück weit frei nach Oscar Wilde, alles ist gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es halt noch nicht fertig. Das heißt, das ist alles Work in Progress. Warum ist das jetzt letztendlich so herausfordernd? Ich habe zum einen den Bedarf an ganz viel Neubau. Da habe ich an vielen Stellen tatsächlich jetzt einen Engpass hinsichtlich von Baggerfahrern, Tiefbauunternehmen. Also das ist einfach wirklich gerade richtig, richtig viel zu tun. Und gleichzeitig muss ich natürlich die bestehende Infrastruktur transformieren, weil ich plane ein Stromnetz nicht auf der grünen Wiese. Das ist vielleicht so ein bisschen der Vorteil, den wir bei einem Wasserstoffnetz im Moment haben, dass man sich systemisch Gedanken machen kann, was hätte ich denn gerne? Beim Stromnetz muss ich mit den Altlasten in Anführungszeichen klarkommen, was schon da sind. Und will natürlich gleichzeitig die hohen Ansprüche an Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit letztendlich auch gewährleisten. Weil wir kommen von einem sehr hohen Versorgungsniveau in Deutschland. Das ist auch, glaube ich, einer der Grundpfeiler unserer Wirtschaft. Und die wollen wir letztendlich auch erhalten. So, wenn man jetzt klassisch ingenieurstechnisch rangehen würde, dann könnte man sich jetzt schön Zeit lassen. Macht man eine schöne Anforderungsanalyse. Was bedeutet die Energiewende für unsere Infrastruktur? Wie müsste ich die Netze dann tatsächlich planen? Und so weiter und so fort. Wir alle hier wissen aber, die Zeit drängt und wir machen eigentlich gerade viele Wenden parallel. Das heißt, ich habe eigentlich eine Erzeugungswende, ich habe eine Mobilitätswende, ich habe eine Wärmewende und muss jetzt auch noch parallel die Stromnetze und die restliche Infrastruktur wenden und transformieren. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe für alle beteiligten Akteure, sowohl die Stromnetzbetreiber und die Unternehmen, die da noch dazugehören, als auch für uns als Wissenschaft, da so ein bisschen dafür zu sorgen, dass man systemisch in die richtige Richtung letztendlich geht. Aber klingt jetzt alles ein bisschen negativ und arg erdrückend, wenn man in einer sachlichen Sichtweise im Jahr 2022 draufschaut, ist das Zwischenfazit eigentlich positiv. Im Stromsystem sind wir mittlerweile bei über 40% Erneuerbare. Gleichzeitig konnten wir die Versorgungsqualität hochhalten. Also es gibt da ein paar so Kennzahlen wie den SAIDI, der so die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung bei Letztverbrauchern anspricht. Der ist konstant niedrig in den letzten Jahren, sinkt sogar noch ein bisschen. Das heißt, die Qualität unserer Stromversorgung ist weiterhin gut und das soll ja eigentlich positiv stimmen.
Ja, vielleicht noch zu den 40%. Das ist ja über den 40% der Jahresmittelwert. Das heißt, was für die Netze natürlich relevant sind ja sozusagen die Leistungen. Da sind wir ja teilweise schon, haben wir ja inzwischen 100% Erneuerbare. Also kriegen wir ja hin. Also ein Blackout haben wir ja nicht. Ne?
Genau. Und neben der zeitlichen Komponente habe ich natürlich bei Stromnetzen auch noch eine räumliche Komponente. Also wenn ich mir so anschaue, es gibt einzelne Regionen, einzelne Landkreise, da wo die Offshore-Anlagen an Land gehen, da bin ich schon bei weit über 200-400% Erneuerbare. Also
ja. Aber wir kennen ja alle das Osterpaket. Wir wollen ja schon allein über 200 Gigawatt Photovoltaik bis 2030 haben, also in den nächsten 8 Jahren. Und aktuell haben wir ja eine mittlere Last so grob bei 60 Gigawatt. Die wird wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell hochziehen, trotz Wärmepumpen, Elektromobilität. Da kommt schon eine große Herausforderung auf uns zu.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Wenn wir über Weiterentwicklung vom Netz reden, dann denke ich immer an Netzausbau. Wir brauchen hier große, dicke Leitungen, um von Norden nach Süden zu kommen mit der Energie. Aber es entwickelt sich auch anders weiter. Also jetzt mal auf unseren Namen vom Podcast bezogen, Redispatch. Da wird auch momentan ein neues System eingeführt, Redispatch 2.0. Kannst du da ein paar Worte zu sagen? Was ist das? Warum müssen wir da anders werden oder anders handeln?
Also letztendlich, wenn wir uns mit Redispatch beschäftigen oder mit unserem Netzengpassmanagement, muss ich mir erstmal Gedanken machen, wieso brauche ich das eigentlich bei uns? Das liegt ein Stück weit an unserem Strommarktdesign. Also wir haben ja bei uns das Verständnis, dass die Stromnetze letztendlich der, bei uns in Oberbayern würde man sagen, der Market Facilitator sind. Das heißt, wir haben eine einheitliche Strompreiszone, auf der im Strommarkt Angebot und Nachfrage ohne Rücksicht auf die Netzkapazitäten zusammengebracht werden. Das heißt, der Markt sieht Deutschland als eine Kupferplatte. Wir hatten die Diskussion aber gerade schon. In der Realität ist Deutschland natürlich keine Kupferplatte, sondern das Zusammenspiel aus Erzeugung und Verbrauch kann irgendwo zu Engpässen führen, wenn letztendlich nicht eingegriffen wird. Und was passiert dann letztendlich im konkreten Doing? In einem nachgelagerten Prozess schauen sich die Netzbetreiber letztendlich genau diese Netzauslastung an und würden dann im sogenannten Redispatch schauen, wo es Engpässe gibt, welche Kraftwerke dort in der Nähe liegen, und dann würden sie genau in die Erzeugung bei diesen Kraftwerken eingreifen, um letztendlich den Netzengpass so zu heilen. So, wo ist jetzt das Problem und warum gibt es den Bedarf für einen Redispatch 2.0, wenn das System ja so schon seit einiger Zeit funktioniert? Naja, letztendlich funktioniert der Redispatch, ich greife auf die Fahrweise von fossil befeuerten Kraftwerken zu. Und die wären natürlich weniger. Das ist gesellschaftlich, politisch so gewollt. Wir haben da mal ein paar kleine Analysen dazu gemacht, und wenn man sich so anschaut, woher das Redispatch-Volumen kommt, also welche Kraftwerke letztendlich hier an diesem Netzengpassmanagement beteiligt sind, da sind 50% des Volumens von Kraftwerken, die vor 1986 in Betrieb genommen worden sind. Und das sind auch stellenweise ganz alte Kohlekraftwerke mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt Netzbetreiber frage, wie blickt ihr in die Zukunft hinsichtlich des Netzengpassmanagements, dann sagen die, naja, wir brauchen mehr Optionen, um hier letztendlich die Netze stabil zu halten, wenn wir diese fossilen Kraftwerke letztendlich aus dem System bekommen. Was kann ich da jetzt machen? Ich kann in einem ersten Schritt natürlich kleinere Erzeugungsanlagen mit integrieren. Also im heutigen Redispatch, im Redispatch 1.0, sind nur Kraftwerke über 10 MW drin. Jetzt im Redispatch 2.0 hat man die Grenze auf 100 kW letztendlich runtergesetzt. Und das ist natürlich für die beteiligten Netzbetreiber ein ziemlicher Koordinationsaufwand. Wenn ich überlege, so im alten Redispatch waren letztendlich weniger als 100 Anlagen am Netzengpassmanagement beteiligt. Im Redispatch 2.0 sind es jetzt schon 80.000. Diese Zahl ging letztes Jahr mal durch die Presse. Und da kann man sich natürlich vorstellen, vorher musste ich eine knapp dreistellige Zahl koordinieren. Jetzt ist es eine hohe fünfstellige Zahl. Da ist natürlich dann in den Leitwarten einiges los.
Vielleicht nochmal zur Klärung, genau. Redispatch 1.0, wie du es genannt hast, alte Welt. Redispatch 2.0, Zukunft. Sind wir jetzt aktuell in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft? Was gilt denn jetzt?
Ich glaube, wir sind gerade in so einem Transformationsprozess irgendwo so zwischendrin. Nagel mich jetzt nicht darauf fest, wie genau die Übergangsfristen zwischen Redispatch 1.0 und 2.0 jetzt genau festgelegt worden sind. Also eigentlich müssten wir schon seit letzten Oktober voll in der Redispatch 2.0 Welt drin sein. Da gab es aber, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, den ein oder anderen Reibungsverlust bei der Implementierung, gerade hinsichtlich IT-Systeme bei den einzelnen Akteuren, gerade hinsichtlich Anbindung der verschiedenen Kleinkraftwerke. Also kann man sich ja tatsächlich ganz gut vorstellen, bei 100 kW, da spreche ich ganz schnell mal nicht mehr von einem Kraftwerk mit einer Leitwarte, wo ich anrufen kann, sondern da bin ich stellenweise bei einer PV-Anlage auf einer Schule. Und wenn ich da letztendlich einen Einsatzverantwortlichen, so heißt das im Sprech der Bundesnetzagentur, den man für so einen Redispatch-Prozess letztendlich braucht, wenn ich den herausfinden will, dann lande ich halt beim Hausmeister. Und um da letztendlich diese Anlagen und auch die dahinterliegenden Akteure so sehr zu ertüchtigen, gab es eine Übergangsfrist, die läuft, glaube ich, immer noch, sieht aber im Moment anscheinend relativ gut aus.
Okay, das ist dann, wenn Konzepte auf die praktische Umsetzung treffen, nicht immer so, wie man sich's ursprünglich gedacht hat, aber deswegen haben wir ja auch die Reallabore, wo wir das versuchen, im Vorfeld dann so ein bisschen aufzufangen. Auch mit dir würden wir gerne noch einen Knüller besprechen. Du weißt es ja vielleicht auch, Professor Helmut Schäfer, unser ehemaliger wissenschaftlicher Leiter, hat am Ende eines Rigorosums immer gefragt, und was ist der Knüller? Ganze Doktorarbeit sind wir jetzt nicht durchgegangen, sondern nur ein paar Aspekte sozusagen aus deiner Arbeit besprochen. Und deswegen hier aber die Frage an dich, hast du auch einen kleinen Knüller für uns mitgebracht?
Ich habe einen persönlichen Knüller von mir letztendlich mit dabei. Also für mich persönlich ist das europäische Stromnetz, und Stromnetze muss man immer europäisch denken, weil wir sind gekoppelt an die anderen Länder, wir sind gekoppelt an die anderen Netze, ist es vielleicht die größte Maschine, die der Mensch jemals gebaut hat. Und das ist natürlich verbunden mit einer immensen Komplexität, mit ganz, ganz vielen Forschungsfragen, was für uns als Wissenschaft natürlich eine super Spielwiese ist, was total viel Spaß macht und was Stromnetz, also Forschung am Stromnetz auch immer bedeutet. Es bleibt keine rein technische Herausforderung, es bleibt auch keine technoökonomische Herausforderung, sondern ich bin gleich bei großen gesellschaftlichen Fragestellungen dabei und das macht super viel Spaß.
Schön, danke, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank. Sehr spannend. Ich denke, da werden wir sicherlich auch nochmal irgendwann einen kleinen Deep Dive machen. Genau. Vielen Dank.
Besten Dank.
Simon Pichelmeier, Leiter des Themenfelds Wasserstoff und synthetische Energieträger.
Okay. Jetzt reden wir über Wasserstoff. Wasserstoff ist auch das Thema, das mich an die FFE gebracht hat. Und ich finde es ganz cool, dass jetzt der Mann da ist, der auch mein Masterarbeitsthema ausgeschrieben hat. Simon, du bist jetzt Leiter des Themenfelds Wasserstoff, hast dich aber davor mit dem Themenbereich Verkehr auseinandergesetzt. Wie kam der Wechsel? Thematisch spielt ja Wasserstoff im Verkehrssektor jetzt nicht so eine große Rolle. Wie hast du trotzdem den Weg zum Wasserstoff geschafft?
Ja, das stimmt. Ich habe mich am Anfang sehr viel mit dem Verkehrssektor auseinandergesetzt. 2018 kam dann ein Förderaufruf vom Wirtschaftsministerium mit dem Titel Energiewende im Verkehr. Da war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich mich da dran setzen werde, aber der Titel ist womöglich wenig irreführend, weil sich die Förderinitiative vorwiegend mit dem Thema synthetischen Kraftstoffen, also strombasierten Kraftstoffen, auseinandersetzt, wo ja Wasserstoff eine Schlüsselrolle einnimmt. Damit war quasi auch in der Folge klar für mich, dass ich mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen werde. Spätestens dann mit den Wasserstoffreallaboren und der Transferforschung, wo wir ja den Hut aufhaben dürfen und die Transferforschung leiten dürfen, war dann eigentlich auch klar, dass ich meinen Weg in Richtung Wasserstoff weiterentwickeln wird. Und noch zu dem Thema Nischenrolle, da hast du natürlich größtenteils recht. Was den Wasserstoff angeht, wird der im PKW wohl eher eine kleinere Rolle spielen. Aber es gibt auch Bereiche natürlich im Verkehrssektor, wo der Wasserstoff eben die entscheidende Rolle spielen wird oder zumindest Folgeprodukte davon wie E-Fuels, wie den Flugverkehr oder den Schiffsverkehr.
Als ich 2003 an der FFE angefangen habe, haben wir gerade die WIBA, die Wasserstoffinitiative Bayern, abgewickelt. Also das heißt, da war auch ein großer Hype zum Thema Wasserstoff. Und genau, der ging dann wieder zu Ende. Und jetzt kann man ja auch eigentlich schon wieder von einem Hype sprechen, also wirklich in aller Munde. Was ist denn diesmal anders als früher?
Ja, wieso passiert das schon wieder? Also tatsächlich war es so, als das 2019, 2020 wieder aufkam und mit größeren Förderprogrammen wieder ein bisschen Aufwind bekam, dass man von allen Seiten gehört hat, dass Wasserstoff in regelmäßigen Abständen immer wieder kommt. Für mich musste ich das damals erstmal hinnehmen und zunächst ein bisschen selber einordnen. Aber man hat dann relativ schnell auch gemerkt, dass das etwas anders ist, und zwar das Ganze nach einem nachhaltigeren Hype sich anfühlt, wenn man dann überhaupt noch Hype dazu sagen kann. Und zwar wahrscheinlich war der wichtigste Schritt der Schritt zur Klimaneutralität, das heißt der größte Meilenstein wahrscheinlich das Paris-Abkommen auch hier. In der Folge gab es ja zunächst das Klimaschutzgesetz, das 80-95% Reduktion von Treibhausgasemissionen, ich sag mal, erlaubt hat, wenn auch gefordert hat. Ein paar Jahre später war allerdings dann klar, dass mit der Begrenzung der Klimaerwärmung auf möglichst unter 1,5 Grad auch Treibhausgasneutralität dann gefordert wird und somit wirklich auch alle Bereiche ihre Treibhausgasemissionen reduzieren müssen. Und wenn alle ihre Treibhausgasemissionen reduzieren müssen, dann müssen das auch Bereiche, die davor eher vielleicht sich noch wegducken könnten, wie beispielsweise der Flug- oder Schiffsverkehr oder auch Teile der Industrie. Und bei denen ist Wasserstoff zwangsläufig der Energieträger, der dafür sorgen kann, dass die Treibhausgasreduktion vonstatten geht. Und damit war auch Wasserstoff an dem Punkt angekommen, wo man weiß, er wird kommen.
Also man hat dann mit den Zielen zum ersten Mal eigentlich angefangen, dass die Transformation bis zum Ende zu denken. Und dann hat man gemerkt, okay, wenn wir wirklich die letzten Schritte auch gehen möchten, die nicht mit Strom, mit Elektrifizierung möglich ist, dann brauchen wir was anderes und das ist Wasserstoff.
Vollkommen richtig.
Aber diese letzten Schritte sind ja gar nicht so klein. Also die Systemstudien zeigen ja, dass wir in den nächsten Jahrzehnten wirklich viel Wasserstoff brauchen werden. Dafür soll jetzt der Markthochlauf gestaltet werden. Sind viele Initiativen unterwegs. Wie siehst du diese Initiativen? Sind wir auf dem richtigen Weg? Wirken die Maßnahmen?
Grundsätzlich würde ich sagen, werden die richtigen Weichen gestellt. Über die Geschwindigkeit kann man jedoch streiten. Nehmen wir zum Beispiel den Delegated Act. Ihr hattet vor ein paar Wochen den Burkhard Hoffmann von der Stiftung Umwelt-Energierecht da. Mit dem habt ihr das Thema ausführlich besprochen. Wir hatten einige Gespräche mit der Industrie in dem Kontext. Und bei mir kam so ein wenig das Gefühl auf, als wäre ihnen vor allem wichtig, dass das Thema jetzt endlich mal festgenagelt wird. Unabhängig jetzt vom tatsächlichen Ausgang. Und natürlich wird darüber auch noch weiterhin gestritten oder diskutiert. Aber ihnen ist vor allem wichtig, hier klare Rahmenbedingungen zu haben, mit denen sie auch arbeiten können. Diese Rahmenbedingungen, diese Entscheidungen brauchen sie dann eben auch für ihre eigenen Entscheidungen, die sie jetzt zu treffen haben, Investitionsentscheidungen, ob man Elektrolyseure bauen sollte, in welchem Umfang und in welcher Ausgestaltung. Und genau diese Fragen müssen jetzt angegangen werden, sodass die Unternehmen auch entsprechende Sicherheit haben. Nichtsdestotrotz gibt es allerdings auch andere Probleme, klassisches Henne-Ei-Problem, das wir natürlich in vielen Bereichen auch ansonsten haben. Wir haben auf der einen Seite Anwender, die natürlich hoffen, auf Wasserstoff zu einen für ihnen vertretbaren Preis zur Verfügung zu haben. Auf der anderen Stelle haben wir Produzenten, die auch wiederum wissen wollen, dass ihr Wasserstoff für ihnen vertretbaren Preis dann auch abgenommen wird. Und aufgrund der Tatsache, dass das Ganze noch ein bisschen Vorlauf hat, besteht natürlich auch ein Risiko, dass das Ganze nicht funktionieren könnte. Und dieses Risiko sorgt dafür, dass eine gewisse Lücke zwischen den beiden Preisen entsteht. Hier als positives Beispiel dann für eine Maßnahme. H2 Global nimmt sich genau diesem Thema an und versucht, diese Lücke zu schließen, sodass Lieferverträge hier auch zustande kommen. Ein weiterer Punkt, der an der Stelle vielleicht positiv stimmen lässt, sind die Signale aus der Industrie, in dem Fall insbesondere von den Elektrolyseherstellern, die gerade reihenweise sogenannte Gigafactories aus dem Boden stampfen, Produktionskapazitäten für Elektrolyseure erhöhen, die einerseits natürlich ermöglichen, dass große Mengen an Elektrolyseuren da sind, die dann auch verbaut werden können und entsprechend in Betrieb genommen werden können, aber auf der anderen Seite, und das halte ich sogar noch viel, viel wichtiger, auch dafür sorgen, durch diese Fabriken, vollautomatisierte Fabriken, die Kosten der Elektrolyseure und damit im Endeffekt auch des Wasserstoffs zu senken.
Es ist ja jetzt super schwierig für die Projektierer, einen Business Case auszuarbeiten. Weil du gesagt hast, die Verbraucher, die wissen nicht, mit welchem Preis sie rechnen können, genauso wenig die Erzeuger, mit welchem Preis sie rechnen können. Also eigentlich fehlt ja gerade irgendwie so ein Anhaltspunkt, was bekomme ich für einen Wasserstoff oder was kostet mich der Wasserstoff?
Genauso ist es. Und das sind auch die Punkte, die eben regulatorisch über Maßnahmen gelöst werden müssen. Ich hatte gerade H2 Global genannt. Die sogenannten Klimaschutzverträge zielen ja letzten Endes auf das gleiche Thema ab. Die sollen vor allem auf Anwenderseite diesen Gap zu ihrem fossilen Pendant lösen, sodass die dann bereit sind, die entsprechenden Preise auch zu zahlen.
Du hast ja jetzt von den Gigafactories gesprochen, also es macht ja optimistisch, scheinbar werden jetzt wirklich großen Stile Elektrolyseure gebaut. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo stehen die dann? Und in der Konsequenz, wo wird dann letztendlich der Wasserstoff in der Zukunft herkommen? In Deutschland haben wir noch nicht 100% erneuerbare für den Strommix und es gibt Initiativen, man würde gerne hier irgendwie den Wasserstoff erzeugen. Also wird es hier sein oder woanders?
Du hast vollkommen recht und das wird auch in Zukunft so sein, dass wir erneuerbare Energien in Deutschland nicht im Überfluss vorhanden haben. Dennoch wird es wahrscheinlich zunächst so sein, dass Wasserstoff in Deutschland produziert wird, in den Mengen, in denen wir für den Hochlauf zunächst auch noch genügend produzieren können, auch in Deutschland. Das gilt im Wesentlichen hier, den nächsten Skalierungsschritt zu erproben. Das sind dann Elektrolyseure, die von meinetwegen jetzigen Größen 5 Megawatt bis 20 Megawatt bis zu maximal 100 Megawatt gehen. Der nächste Skalierungsschritt mittel- bis langfristig wird dann allerdings aus anderen Ländern kommen. Das können einerseits andere europäische Länder sein, insbesondere die südeuropäischen Länder sehen da eine Chance und haben hier große Hoffnung, in Zukunft auch Exporteure zu werden. Aber auch über die Weltmeere wird in Zukunft Wasserstoff verschifft werden. Also da ist davon auszugehen, dass in Zukunft auch Länder aus Südamerika, Afrika und Australien beispielsweise uns mit Wasserstoff beliefern.
Okay, angenommen, dass das funktioniert und wir bekommen die Lieferketten organisiert. Wo werden wir ihn jetzt dann tatsächlich nutzen? Also was sind die letzten Schritte in der Defossilisierung unserer Gesellschaft, für die wir Wasserstoff brauchen?
Also wenn du mich danach fragst, wo wir ihn nutzen sollten, dann würde ich mich dafür aussprechen, zunächst sich an die No-Brainer, an den No-Brainern auszurichten. Das heißt, die Bereiche, die auch langfristig auf Wasserstoff setzen werden. Ich hatte vorher schon mal den Flugverkehr und den Schiffsverkehr genannt, die chemische Industrie, auch die Stahlherstellung wird langfristig Wasserstoff benötigen. Wenn wir dann feststellen, dass in großen Mengen Wasserstoff vorhanden ist in Deutschland und den auch zu günstigen Preisen und vielleicht auch ein bisschen zu viel davon, dann kann man immer noch drüber nachdenken, ob man den in anderen Bereichen, die aktuell kontroverser diskutiert werden, wie beispielsweise der Schwerlastverkehr, den dort dann einzusetzen.
Beziehungsweise, das dürfte ja dann der Markt von alleine regeln. Also das müssen wir dann gar nicht systemisch beantworten. Wenn es große Mengen zu günstigen Preisen gibt, dann sollte das ja dann der Markt regeln.
Das ist vollkommen richtig, sofern dann auf der Anwendungsseite auch die entsprechenden Technologien vorhanden sind.
Und auch bei dir zum Abschluss die Frage nach dem Knüller. Du weißt ja, unser ehemaliger wissenschaftlicher Leiter Helmut Schäfer hat immer zum Abschluss gefragt, und was ist der Knüller? Deswegen die Frage an dich zum Abschluss, hast du uns einen kleinen Knüller mitgebracht?
Ja, technologisch ist Wasserstoff angekommen. Die geplanten Größenordnungen und die Geschwindigkeit erinnert tatsächlich an die Photovoltaik von vor ein paar Jahren. Die spannenden Fragen, die sich dadurch natürlich ergeben, beziehen sich eher auf die Skalierung der Produktionskapazitäten und die Systemintegration, und da wird sich jede Menge tun die nächsten Monate und Jahre.
Also meinst du, wir werden positiv überrascht?
Yes.
Vielen Dank.
Danke dir.
Danke euch.